Einen gnädigen Gott. Einen barmherzigen. Einen, den ich lieben kann und der mich liebt. Das war die Sehnsucht Martin Luthers. Und er hat ihn gefunden. In Jesus Christus. Der Apostel Johannes schreibt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und er schreibt weiter, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben. Das klingt gut. Und der Apostel Paulus schreibt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das ist es. Aus Gnade gerettet durch den Glauben. Luther war verzweifelt über seinen Seelenzustand. Er erkannte seine Sünde und es waren nicht die großen und die schweren, es waren die kleinen des Alltags. Es waren seine Gedanken, seine Lüste, sein Urteilen über andere. Luther hatte Gott kennengelernt, als den Heiligen, als den Fehlerlosen, als den Gerechten, als den, in dessen Gegenwart alle Ungerechtigkeit und Sünde gerichtet wird und vergehen muss. Ja, so ist Gott. Gott kann seine Heiligkeit nicht ablegen, sonst würde er auch seine Göttlichkeit ablegen. Gott kann in seiner Gegenwart keine Sünde tolerieren, sonst würde er sich selbst mit der Sünde versündigen und er wäre nicht mehr Gott. Wer Gottes Gnade verstehen will, der muss auch seine Heiligkeit verstehen und seine eigene Sünde. Der Prophet Jesaja tat einen Blick in den Himmel vor den Thron Gottes. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, das sind Engelwesen, standen über ihm. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Heiligen, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Weh mir, ich vergehe in Gottes Heiligkeit. Jesaja hat es erlebt. Luther hat sich so erlebt vor Gott. Hast du deine Sünde auch schon mal so ins Auge geblickt? Hast du Gottes Urteil über deine Sünde schon mal so gehört? Vielleicht sogar richtig gespürt? weh mir, ich vergehe vor diesem Gott. Gott ist alles andere als harmlos. Gott ist nicht einfach lieb und er schaut lieb zu und er schaut über deine Sünde hinweg. Ganz im Gegenteil. Er deckt die Sünde auf und dann schaut er sie an. Und dann verurteilt er sie. Und er bestraft die Sünde mit dem Tod. Paulus schreibt das im Römerbrief. Der Lohn für unsere Sünde ist der Tod. Du landest in der Hölle, in der Gottesferne mit deinen Sünden. Und solange du an deine Sünden gebunden bist, wirst du auch mit deinen Sünden die Strafe erhalten. Das Problem unserer Zeit ist ja gerade, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir Sünder sind. Dass Sünde in unserem Leben drin ist. Man darf alles. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Das Dumme ist, Gott sieht die Dinge. Als ich so 11, 12 Jahre alt war, da ging ich in meinem Heimatdorf in Krummstadt in die Jungschar. Wir machten Spiele, wir hörten biblische Geschichten und wir lernten Gott kennen. Und in einer Jungschar-Stunde bekamen wir den Auftrag von unserem Leiter, dass wir in der kommenden Woche uns einen Tag aussuchen sollten und an diesem einen Tag sollten wir uns mal so richtig anstrengen und so richtig gut sein, so wie wir dachten, dass Gott es von uns will. Ich war damals ein sehr stiller, schüchterner, ruhiger Typ. Meine Eltern waren Christen und sie haben uns gelehrt, wie man sich als Christ verhält. Ich wollte das damals auch. Und ich dachte, ich habe das doch schon ganz gut drauf. Einen gnädigen Gott brauche ich ja eigentlich gar nicht, weil ich die Dinge doch schon einigermaßen richtig mache. Gott ist doch weitgehend mit mir zufrieden, das passt schon so. Ich suchte mir in dieser Woche einen Tag raus und strengte mich richtig an. Ich bin auch ganz fröhlich und zuversichtlich aufgestanden, aber schon die erste Begegnung mit meinen Eltern, die ging schief. Und in der Schule lief es auch nicht so, wie ich das dachte. Und als ich dann am Abend ins Bett ging, da hatte ich den Eindruck, dass die Sache so richtig schief gelaufen ist und dass dieser Tag noch schlimmer war als viele andere. Ich war nicht der Gute, für den ich mich hielt. Ich war nicht gerecht und ich war überhaupt nicht zufriedenstellend für Gottes Heiligkeit. Und so ging ich ernüchtert ins Bett mit dem tiefen Empfinden meiner eigenen Unfähigkeit zum Guten. Ich hatte Gottes Urteil verdient und das trotz größter Anstrengung. Wie passt das jetzt zusammen mit dem, was ich am Anfang las, von der Liebe Gottes? Schuld kann man nicht einfach vergessen. Und wenn über deine Schuld vielleicht doch irgendwann mal Gras gewachsen ist, dann sei dir sicher, es kommt bestimmt irgend so ein Ochse und frisst das Gras weg und dann liegt sie wieder da, hässlich und grässlich vor dir. Schuld braucht Sühne und den Zuspruch der Vergebung, damit sie weg ist. Und der heilige Gott, er hat einen Weg gefunden, wie er deine Schuld aus der Welt schaffen kann. Er hat einen gefunden, der gerecht ist, der ohne Schuld war, ohne Fehler war. Und dieser steht dafür ein. Er hält den Kopf dafür hin. Ein anderer trägt die Strafe, die du eigentlich zu tragen hättest. Der Prophet Jesaja hat es geschrieben im Blick auf das, was Jesus Christus tat, damals schon im Alten Testament. Und er sagt, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe, die eigene Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Einer leidet für mich, Einer leidet für dich, damit du nicht leiden musst. Das ist echte Liebe. Das ist Gottes Liebe. Deine Schuld hat Jesus das Leben gekostet und nur so wird sie aus der Schuld geschafft. Durch den Glauben an Jesus ist deine Schuld aus der Welt geschafft und durch den Glauben an Jesus Christus hörst du wieder den Zuspruch der Gnade Gottes. Jesus Christus, er nimmt dir deine Schuld ab und du stehst plötzlich gerecht vor Gott da. Was für ein Tausch. Bei Jesaja wurde das beschrieben mit den Kohlen vom Opferaltar. Damals wurde die Schuld sinnbildlich auf Tiere gelegt und sie mussten sterben und sie wurden geopfert. Doch Tiere können die Schuld von Menschen nicht sühnen. Da muss schon ein anderer Mensch her und sie übernehmen. Und Jesus, Gottes Sohn, er wurde Mensch. Und er ließ sich die Schuld der Menschheit aufladen und er ließ sich dafür kreuzigen. Die Bezahlung für meine Schuld, die hat er übernommen. Der Gerechte sühnt für die Ungerechten. Das muss Liebe sein. Gott ist dir gnädig aus Liebe und das tut richtig gut. Im Griechischen heißt das Wort Gnade Charis. Und die Wortwurzel Char bezeichnet das, was Wohlergehen erzeugt. Wir finden das Wort oder diese Wortwurzel auch in dem Begriff Freude, das heißt im Griechischen Chara. Die Gnade Gottes führt dein Leben also zum Wohlergehen. Wenn du Gnade erlebst, dann geht es dir wohl. Und weil Gott will, dass es dir wohl geht, weil er dir wohltun will, darum deckt er deine Sünde auf. Die Sünde ist ja sowieso da. Sünden lassen sich nicht vergraben und dadurch auslöschen. Gott deckt sie allerdings wohlwollend auf, um sie zu vergeben, um sie wegzunehmen. Er kann dir diesen Schrecken über deinen eigenen Zustand nicht ersparen. Denn nur dann, wenn du über deine Sünde erschreckst, wirst du auch sagen, jetzt will ich sie endlich loswerden. Ich will, dass es mir wieder gut geht. Nur dann sehnst du dich auch nach dem Gnadenzuspruch Gottes. Und deswegen hab keine Angst, deine Schuld ins Auge zu blicken. Denn du kannst gleichzeitig auch Jesus Christus in die Augen blicken und seine Liebe erfahren. Öffne Gott dein Herz. Lass ihn jetzt mal einen Blick in die verborgenen Winkel deines Lebens werfen. Schau es dir an. Und dann sprich es aus, was du da entdeckst. Die Lieblosigkeit. Den Zorn. Vielleicht deine entarteten Fantasien. Dein Stolz, den Geiz, das Verurteilen von anderen, die kalte Schulter Gott gegenüber. Das Denken, ich schaff's doch schon, ich bin doch gut. Du musst kein Gras drüber wachsen lassen, das sowieso nicht gut wächst auf diesem Boden. Du kannst deine Schuld loswerden. Gott ist Liebe. Ja, Gott ist auch heilig. Und Gott ist auch gnädig. Und er ist dir gnädig. Und deswegen lade ich dich heute ein. Nachher werden wir singen und du kannst während des Liedes hier nach vorne kommen. Hier auf dem Boden, dort liegt ein Holzkreuz. Da liegen verschiedene Hammer. Da gibt es weiße Zettel. Da gibt es Nägel. Und ihr dürft gedanklich das, was ihr entdeckt habt in eurem Leben und wo ihr sagt, ich will es loswerden, das dürft ihr gedanklich auf diesen Zettel schreiben. Damit kann es auch keiner lesen. Es ist eine Sache zwischen euch und Gott. Und dann lade ich euch ein, kommt nach vorne und nagelt eure Schuld an das Kreuz und heftet sie daran, dass sie mit Christus gesühnt wird und aus der Welt geschafft wird. Und vielleicht kommst du nach vorne und betest im Stillen. Jesus, ich erkenne dein Urteil an über meine Schuld. Sie ist da. Und es tut mir leid. Und ich bitte dich, dass du sie mir wegnimmst. Lass mich den Zuspruch hören, dass ich deine Gnade fassen kann mit meinem Verstand und mit meinem Herzen, dass ich es fühlen kann, dass es mir wieder wohl geht und leicht wird. Und danke Gott dafür, dass er liebevoll ist und gnädig ist. Und wenn ihr nachher hier vorkommt, dann freue ich mich über jeden Hammerschlag, den ich höre. Das klang hier schon richtig gut an dieser Tür. Und dann freue ich mich über jeden leichtfüßigen Schritt, den ihr dann wieder zurück auf euren Platz macht und in euren Alltag hinein, weil ihr eure Schuld hier gelassen habt und bei Jesus abgeladen habt. Allein aus Gnade durch den Glauben. Das ist der Schlüssel zu einem Leben, dem es wohl geht. Eines der bekannten christlichen Lieder weltweit stammt von John Newton. Amazing Grace. Wunderbare Gnade. John Newton ist am 24. Juli 1725 in London geboren. Er hatte eine kurze Kindheit. Er verliert seine Mutter, als er kaum 7 Jahre alt war. Die Stiefmutter hasst ihn. Mit 11 Jahren wird er Schiffsjunge. Und eine Presspatrouille der Royal Navy rekrutiert ihn zwangsweise für ein Kriegsschiff. John Newton ist streitsüchtig, aufsässig, hochnäsig. Und die Navy tauscht ihn dann einem Sklaven gleich auf Madeira gegen 2 andere Matrosen von einem Handelsschiff ein. Und so kommt er auf ein Schiff, das Sklavenhandel betreibt, nach Sierra Leone. Dort wird er Aufseher von einem Sklavenlager. Und seine schlechten Charaktereigenschaften, den lässt er dort zügellosen Lauf. Er nimmt sich, was er will, und er vergeht sich an Sklavin. Das war das schreckliche Gesicht seines Lebens. Amazing Grace. Und das hat er als Rettung Gottes verstanden und er hat es später als seine Bekehrung beschrieben. Amazing Grace. Doch seine Bekehrung verändert vorerst nichts an seiner Einstellung zur Sklaverei. Er empfand sie nicht als Unrecht. Und schließlich wird er sogar selbst Kapitän auf einem Sklavenschiff. Newton heiratet seine Jugendliebe Mary Catlett und er fährt erneut zur See. Zwischen 1750 und 1754 transportierte er zahlreiche Sklaven aus Westafrika, qualvoll zusammengepfercht, nach England. Doch Newton kränkelt. Und die Transporte setzen ihm so zu, dass er Hafenmeister wird. In dieser Zeit wendet er sich mehr und mehr der Religion zu. Er studiert die biblischen Sprachen, dann auch Theologie und beschließt schließlich, Pfarrer zu werden. Doch die anglikanische Kirche will ihn zunächst nicht. Er galt als charakterlich labil und theologisch sehr unsicher. 1764 wird er schließlich zunächst Diakon und dann tatsächlich auch als Pfarrer ordiniert. Mehr als 30 Jahre nach dem Ende seiner Karriere als Sklavenkapitän geht Newton noch einen Schritt weiter. Und er bringt eine Schrift heraus mit dem Titel Gedanken über den Sklavenhandel. Hier beschreibt er die grausige Realität des Sklavenhandels aus eigener Anschauung. Und er bereut öffentlich, selbst darin verwickelt gewesen zu sein. Die Schrift erregt Aufsehen. Eine Neuauflage wird nötig. Auch William Wilberforce, ein engagierter Kämpfer gegen die Sklaverei, wird darauf aufmerksam. In ihm findet Newton einen engagierten Streiter, der im Parlament für die Abschaffung der Sklaverei eintritt. Und rund 20 Jahre später, im Jahr 1807, nur kurz vor dem Tod Newtons, kommt der Triumph für die britischen Gegner der Sklaverei. England verbietet den Sklavenhandel. Wir sind zum Glück keine Sklavenhändler. Aber wir tragen alle unsere Schuld. Und wir dürfen alle unsere Schuld ans Kreuz tragen und loswerden. Die Gnade Gottes nimmt uns die Last der Vergangenheit. Die Gnade Gottes nimmt uns all das, was uns anklagen will. Und die Gnade Gottes macht uns frei. Für ein neues Leben mit Gott, für ein Leben, dem es wieder wohl ergeht und ein Leben, das dann auch andere in dieses Wohl hineinführt. Und jetzt lasst uns gemeinsam singen. Deine Hand ist über mir, wir können ihm vertrauen. Und ich lade euch ein, während wir dieses Lied singen, kommt hier nach vorne, nehmt euch einen Zettel, auf dem gedanklich das steht, was ihr loswerden wollt und kniet euch nieder vorm Kreuz und nagelt, was das Zeug hält. Lasst uns singen und knien und nageln.